Es ist hochbedeutend, wie chronologisch geordnet doch gerade der Bericht der Apostelgeschichte uns Einblick gewährt in die Reihenfolge jener damaligen Geschehnisse. Die Ankündigung des Herrn, mit der wir es hier zu tun haben, die Aufnahme des Herrn in die Himmel, dann die Ordnung und Vervollständigung seiner Jünger an der Zahl 12, die Wiederherstellung jener 12 Zahl, dann das Pfingstgeschehen in der Ausgießung des Heiligen Geistes, die große Pfingstrede des Apostel Petrus, und nun geht Gott seinen Weg mit der Gemeinde. Denn durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist gleichzeitig die Gemeinde gegründet worden. Die Gründung geschieht auf der Basis des Opfers Jesu am Kreuz. Die Gründung durch den Heiligen Geist. Und schon sehen wir nun, wie Gott mitwirkt durch Umstände, um das Evangelium der frohen Botschaft hinauszutragen. Und Gott bedient sich ganz besonderer Mittel, die einfach in die Anfangselemente jener Zeit gehören. Und wir werden es gleich noch sehen. Und es ist nicht von ungefähr, dass Gottes Wort uns die Reihenfolge auch darin mitteilt, die wir eigentlich einhalten sollten in dieser Mitteilung. Und wir haben hier in diesem Kapitel 3 nun das Geschehnis, denn niemand verfügte über das Neue Testament. Und es war außerordentlich schwer, Leben, neutestamentliches Gemeindeleben ohne dem Neuen Testament auszuführen. Dazu kam noch, obgleich sie den Heiligen Geist besaßen, hatten sie aber keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist über Jahrhunderte, wie wir das heute haben. Und das war ein außerordentlich erschwerender Umstand. Denn der Heilige Geist war nun gerade ausgegossen für einige Tage. Wer wollte schon wissen, in welch einer Form der Heilige Geist wirken sollte? Dass er gewirkt hatte, das wussten sie, aber was da alles noch auf sie zukäme, dafür waren sie lediglich offen. Und jetzt sehen wir nun die beiden Jünger, Petrus und Johannes, hinaufgehen zum Tempel. Es ist hochbedeutsam, wenn wir die Zusammenhänge des Neuen Testaments betrachten, hier heißt es um die 9. Stunde. Um die 9. Stunde war also die Zeit des Gebets. Interessant ist, dass Petrus und Johannes ihr Gebet noch mit dem Tempel verbunden erkannten. Und ich glaube, dass es lauter Gnade und Barmherzigkeit Jesu war, dass er ihnen sagen musste, dieser Tempel, den ihnen die Jünger gezeigt hatten, noch in Matthäus 24 eingangs, wird abgebrochen. Würde der Herr diese Voraussage nicht gegeben haben, die sich dann erfüllte, wäre kein Anlass gewesen, sie von ihren alten Traditionen zu befreien und zu erlösen. Gott selbst musste die Verbindung zu dem sichtbaren Tempel unterbrechen, damit das Verständnis für den unsichtbaren Tempel, von dem Jesus von sich selbst sprach, sie empfingen. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass auch wir ein besonderes Verständnis erlangen über den Tempel des Heiligen Geistes. In seinem Wirken, in seinem Tun, in seinem Aufenthalt. Ja, dass das Wort so weit geht, dass aufgrund der Innewohnung des Heiligen Geistes in unserem sterblichen Leibe Gottes Wort im Korintherbrief sagt, wisset ihr nicht, diesen unwissenden Korinthern, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Nicht wirklich. Nun, sie gehen hinauf zur neunten Stunde. Und wir werden hingeführt, dass dies ein alttestamentlicher Brauch war, zur neunten Stunde zu beten. Wir haben große Gnade, dass wir heute nicht mehr gebunden sind, an die neunte Stunde mit Jesus in Gebetsgemeinschaft zu treten. Aber interessant ist, dass auch die Dinge, die sich mit dem Herrn Jesus verbunden finden, auch um die neunte Stunde geschahen. Da betete Jesus sein letztes Gebet um die neunte Stunde. Das lesen wir in Matthäus 27, Vers 45. Wer die Dinge weiter untersuchen möchte, der wird da gebeten, das in aller Stille vor dem Herrn und unter Gebet zu tun. Hier wird uns also ein gewisser Mann, der von seiner Mutterleibe an, das heißt also in diesem geborenen Zustand lahm war, getragen wurde. Und zwar trugen sie ihn täglich zu der Pforte des Tempels. Eigentlich ist bei dieser Angelegenheit nicht viel zu sagen. Wir finden solche Bilder auch auf der Zeil, an der Hauptwache, wenn irgendwas los ist, wo viele Menschen sind. Sie trugen diesen Gelähmten also an einen Ort, wo viele Menschen vorübergehen sollten. Warum denn? Weil viel Barmherzigkeit, welche erweckt werden sollte, auch viel Geld bringen musste. Das war der Grund. Wir sehen, dass hier irgendwelche menschlichen Umstände mitspielten. Sie trugen an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt. Die schöne Pforte. Dieser Mann, der da gelähmt war, ist ein rechtes Bild von unserem alten Menschen. Auch von so vielen Gläubigen, die wir einen ungeheuerlichen Wert darauf legen, dort zu sein, wo es schön ist. Ja, dass wir uns selbst dorthin bringen lassen. Das ist nicht von ungefähr geschrieben. Das war für diesen Kranken in jeder Weise eine schöne Pforte. Da kam schönes Geld ein. Da gingen viele Leute vorbei, das war sehr schön. Und dort fühlte er sich wohl, weil er dort Mittelpunkt war unter den anderen. Das ist ein furchtbarer Zustand unter den Gläubigen, wenn gesucht wird, Mittelpunkt zu sein. Eine Entehrung Christi Jesu in heutiger Zeit unter Gläubigen. Ach, dass der Herr unsere Herzen bescheiden machen möchte, durch Unterwerfung und ähnlicher werden unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, damit wir ihn recht darstellen können, auch in den Dingen, die nach außen hin nicht so gesehen werden. Aber wenn es schon so ist wie hier bei diesem Gelähmten, obgleich er gelähmt war, suchte er das Schöne, schön zu sein in seinem Zustand. Er sucht die Pforte, die Schöne, um Almosen zu bitten, sagt Gottes Wort, nicht aus einem anderen Grund. Es waren also lukrative Überlegungen, die ihn anspannten. Und zwar von solchen, die in den Tempel gingen, und weil man damals recht fleißig den Tempel besuchte, da gingen sehr viele hinein und kamen sehr viele heraus. Wir wollen hier von den Israeliten lernen, dass wir keine, oder wie es das Neue Testament sagt, unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es damals schon bei etlichen Sitte war. Auch dann, wenn es uns nicht gut geht, mal nicht gut ist, dann wollen wir gerade deshalb gehen, weil der Sieg Jesu umso größer dargestellt ist, wenn es uns schlecht geht, und wir gehen trotzdem. Denn wenn es uns gut geht, dann ist ja nicht viel Lohn damit verbunden. Das erwartet einfach der Herr. Aber wenn es uns mal nicht gut geht und wir gehen trotzdem, dann liegt natürlich ein weit größerer Lohn daraus. Das ist uns klar. Dieser Petrus blickt also unverwandt mit diesem Johannes auf diesen Gelähmten hin, den man gerade vor ihnen zu dieser Pforte der Schönen getragen hatte. Petrus und Johannes waren also zwei von denen, die um die Stunde der Neunten in den Tempel gingen, um zu beten, in die Tempelgebäude. Dem Johannes noch nicht klar. Bei diesem Weib am Jakobsbrunnen schon. Aber noch nicht den beiden Aposteln. Ist hochinteressant. Nun, bezeichnend ist der Umstand dieser Krankenheilung, auf die wir jetzt kommen. Es sind Dinge, die mit der Gnadengabe der Krankenheilung zusammenhängen. Wir werden es gleich sehen. Eine Gnadengabe, die wir in unseren heutigen Tagen nicht mehr haben. Beachten wir das Erste. Diese Gnadengabe ist nicht verbunden vordergründig mit Glauben. Interessant ist, die beten noch nicht mal. Hier sind Machtzeichen der Gabe der Krankenheilung. Und das Symptom der Krankenheilung ist, wie wir das im Neuen Testament ganz klar lesen, und zwar in Matthäus 10, Vers 1, das Symptom der Krankenheilung von Gott, damit wir uns nicht irritieren lassen, ist, jede Krankheit zu heilen. Das war Gnadengabe der Krankenheilung. Alles andere ist nicht von oben. Steht hier. Matthäus 10, Vers 1. Lesen wir Gottes Wort und glauben ihm mehr als mystisch gelagerten Christen. Das nächste ist, dass wir mit dieser Gnadengabe der Krankenheilung, mit der wir es hier zu tun haben, die heute von Gott her nicht gegeben ist, das, was heute Gott gibt, ist mit dem Glauben verbunden. Und wenn es mit Glauben verbunden ist, muss auf Jesus geschaut werden, weil er der Anfänger des Glaubens ist. Was sagt Petrus? Vers 5, sagt er, seht auf Jesus, nein, seht auf uns, das ist die Gnadengabe der Krankenheilung, wie der Herr sie gegeben hat. Er gab ihnen, diesen seinen Jüngern, die Vollmacht, Kranke zu heilen. Das ist eine ganz andere Sache. Das war eine Zeichenmacht. Die haben wir heute nicht mehr. Wir warnen solche, die da Dinge nachzuäffen versuchen. Dieser Kranke gibt natürlich Acht auf die beiden. Und zwar in der Erwartung, etwas von ihnen zu erhaschen.
schönes Geldstück. Das ist klar. Dieser Kranke war auch nicht dorthin getragen worden mit der Hoffnung, heil vom Tempelplatz wegzugehen. Das hatte er weder erwartet noch geglaubt. Das lag außerhalb seiner glaubenden Relationen, in denen er lebte. Vielleicht zu dieser Gnadengabe noch etwas dazu zu sagen. Diese Machtzeichen der Krankenheilung, wie der Herr sie bevollmächtigte und diese Gaben in Verbindung standen mit dem Evangelium, wie es urtextlich heißt, des Königreiches Jesu, oder wie es übersetzt wird, des Reiches, ist das Millenäische Reich. Das ist das Königreich Jesu. Dahin deuten die prophetischen Aussagen, die wir im Jesaja 35, Vers 6 finden. Hier haben wir eine Vorerfüllung, weil sie mit dem Evangelium des Reiches verbunden waren. Und hier haben wir die Ankündigung im Jesaja 35, Vers 6. Und zwar in der Erfüllung auf das millenäische Reich, wo es heißt, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Das ist das tausendjährige Reich. Und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Wasser brechen hervor in der Wüste und so weiter und so weiter. Das ist das millenäische Reich, für das der Herr sie aussandte zu zwei und zwei mit diesen gewaltigen Zeichengaben, die nicht in Verbindung ursächlich mit dem Glauben standen, wie auch Israel ihre Rechtfertigung nicht im Glauben hatte. Denn das Gesetz war ihnen gegeben, welches auf dem Boden sich bewegte, wer das Gesetz tut, wird durch Gesetz leben. So steht es geschrieben. Das heißt also, wenn ein Israelit sein Lämmlein hinaufführte nach Jerusalem zur Opferung, dann hatte er Rechtfertigung, ob er im Glauben oder nicht im Glauben stand. Er musste es tun, dieses Lämmlein zu bringen zur Schlachtung und Opferung durch den Priester. Darin hatte er eine Rechtfertigung, ob er halb glaubte oder schwach glaubte oder doppelt glaubte, das war alles ein und dasselbe. Er hatte in der Rechtfertigung des Werkes vor Gott Anerkenntnis. Das ist aber heute nicht so. Heute werden wir in der Rechtfertigung durch Glauben von Gott belohnt. Und da haben wir solche Dinge nicht mehr durch Zeichen, sondern wir haben auch heute noch durch Führungen Gottes, sicherlich, wenn der Herr sich gnadenvoll herablässt zu unserem Bitten und Gebet, es ist ja unter Verheißung des Herrn gestellt, Neuen Testament. Denken wir nur an Jakobus 5, dieses wunderbare Wort, das der Herr uns gegeben hat. Da heißt es ganz klar, und der Herr wird ihn aufrichten, nicht der Petrus. Da steht nichts in Jakobus 5 von Petrus. Und da heißt es, das Gebet des Glaubens wird ihn heilen. Da wird Glauben gefordert, denn das ist mit Jesus verbunden. Das ist eine ganz andere Sache. Ein ganz anderes Evangelium. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir das Recht aufnehmen in unsere Herzen. Damit wir erkennen und erfassen, was Jesus für uns getan hat. Er hat ja viel mehr für uns getan, als das, was er hier angekündigt hat für das millenäische Reich. Denn das, was die Gemeinde erfährt, ist ja weit, weit mehr. Ja, manchmal habe ich schon Stunden in dem Erforschen des Wortes gehabt, dass ich den geheimen Wunsch in meinem Herzen aufkommen ließ, dieses wunderbare millenäische Reich mitzuerleben. Aber ich musste sofort auf die Seite schieben, weil ich ja das 5-millionenfache davon habe in Jesus. Dass wir geistlich daran teilhaben und weit mehr als das Besitzenden dieses Reich ist ja immer noch ein Reich innerhalb der Abwicklung des Leiblichen, des Materiellen, des irdischen Lebens. Auch dann, wenn es paradiesisch gesegnet ist. Petrus sagt, zieh uns an. Er zieht sie an sich. Während wir in der Seelsorge immer wieder bemüht sind, zu Jesus zu schauen. Das ist für uns Grundtenor. Was sagt Petrus? Dass er ein armer Tropf sei, Gold und Silber nicht zu haben. Darum saß er ja da an der Pforte der Schöne um Gold und Silber willen. Er sagte, das habe ich noch nie gemacht. Wahrscheinlich ist der Petrus mit leerem Portemonnaie dort oben rausgegangen. Der hatte sie ja so ausgesandt, nicht? Sie sollten keine Geldstücke in ihre Gürtel einbinden. So war es. Bei der Aussendung noch. Wir sehen ihn noch in diesem Zustand, dass die Zeichenmacht durch die Apostel, die ja Gabe waren, und von der Gabe es heißt, dass die Gnadengaben Gottes unbereubar sind, noch mit hereingeführt sind in die Zeit der Gemeinde, weil sie noch nicht das Wort hatten. Ist ganz klar. Wie wollte sich denn Gott an den Ungläubigen offenbaren, wenn er es hätte nicht durch die Zeichengewalt tun können? Heute haben wir das wunderbare Wort, von dem Paulus in Kolosser 1, Vers 25 sagt, dass es abgeschlossen sei. Da brauchen wir keine Überlegungen mehr anzustellen, ob wir es denn nicht noch abschließen sollten. Solche Gläubige gibt es schon. Gold und Silber habe ich nicht, aber das möchte auch unser Gebet sein, dass wir dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, mein Herz hängt nicht an Gold und Silber. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich preise dich und bete dich an, der du mir ewiges Leben gegeben hast. Wird der Herr uns in solch einer Stellung finden? Er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ja, was hast du denn vom Herrn Jesus empfangen? Du kannst ihm nichts anderes geben als das, was Jesus dir vorher geschenkt hat. Was hat er dir denn geschenkt? Das, was du im Gebet und in deinem Wandel ihm, unserem Herrn, bringst. Was ist das? Wie sieht Jesus dein persönliches Gebetsleben? Wie sieht Jesus deinen Wandel? Das ist die Frage für uns heute Abend. Oh, dass es uns ins Herz schneiden möchte, um den Willen des lebendigen und barmherzigen Gott zu erkennen, wie lieb er uns hat, dass er in der Gabe seiner selbst an uns alles geworden ist, alles geschenkt hat. Wie wird er uns nicht, mit ihm nicht alles schenken, sagt Gottes Wort. Gott hat uns in Christo alles geschenkt. Da ist das Millenäische Reich nur ein kleiner Pip dagegen. Was wir in Jesus haben, außerdem ist das Millenäische Reich für Zeit. Es geht nur 1000 Jahre. Aber wir werden bei dem Herrn sein, auf immer da. Das ist eine ganz andere Sache. Dem stehen die endlosen Ewigkeiten gegenüber. Was sagt er? Ist das nicht Vermessenheit, dieser Petrus? Was ich habe, das gebe ich dir. Also hat er es gehabt. Was hatte er? Die Gabe der Krankenheilung. Und er betet nicht, sondern er gibt. Im Namen Jesu Christi sagt er, des Nazareers, er erwähnt den Namen Jesu hinsichtlich seiner Erniedrigung und Verwerfung. Wie er von der religiösen Welt verworfen worden ist, dieser Nazareer. Warum? Weil aus Nazareth
kein Prophet verheißen war.
Weil nicht der Messias da heraus verheißen war. Forsche und sieh das aus Nazareth, sagt man, und so weiter. Er sagt, stehe auf und wandle.
Der Jesus hat ja solches wiederholt getan. Wir denken an den einen Kranken, bei dem dann der Herr sagt, ja, die Mutten. Der Jesus hat gesagt, nimm mal dein Bett jetzt schön und steh auf und pack das mal zusammen, den Kram, den du da hast. Er macht das und dann sagt der Jesus noch, ich will dir noch was sagen, deine Sünden sind dir übrigens vergeben. Da haben sie gemurrt. Der Jesus antwortet den Murrenden, obgleich er gesagt hat, murrt nicht. Wie viel Murren ist in den Herzen der Gläubigen? Ja, ja. Oh, wie viel Murren wird der Herr in deinem Herzen finden? Alles nicht übereinstimmen, nicht mithelfen, nicht mittun, ist Murren vor Gott. Wer nicht sammelt, zerstreut, sagt Gottes Wort. Es gibt kein Neutrum in der Jesus-Nachfolge. Du hast den Auftrag, nur mitzusammeln und sonst gar nichts. Und wenn du das nicht tust, bist du ein Zerstreuender, ein Wolf. Das ist die Aussage der Heiligen Schrift. Oh, dass wir alle Sammelnde sein müssen, dass der Herr als solche sieht. Der Jesus sagt dann zu diesem Mann oder zu diesen Leuten, was ist leichter, zu jemand zu sagen, sagt der Jesus, deine Sünden sind dir vergeben oder nimm dein Bett und wandle. Nun, es wäre für sie leichter gewesen, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Können sie das sagen? Da merkt man ja nicht. Hinterher, nicht? Merkt man ja nicht bei dem anderen, wenn man das sagt. Oder hast du schon mal was gehört? Dass jemand was gemerkt hat, ein katholischer Priester gesagt hat, Freund, deine Sünden sind dir sämtlich vergeben. Hast was Anständiges eingelegt, jetzt sind sie vergeben. Hast du dann hinterher was gemerkt? Gar nichts. Aber du merkst etwas, wenn du lahm bist und dann aufstehen kannst. Was ist denn leichter? Überleg dir, was leichter ist. Zu sagen, nimm dein Bett und stehe auf oder deine Sünden. Der die Macht hat, lahme gehen zu heißen, der ist allein Herr, auch unserer Sünden. Auf dass ihr wisset, sagt er, dass der Sohn des Menschen Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Lassen wir uns nicht verführen von Menschen. Er ergriff ihn, hier heißt es wunderbar, nicht an der linken, sondern an der rechten Hand. Möchten wir auch eine rechte Hand anlegen. Solche, die da krank, die da vom Feind getroffen sind, die am Boden liegen, die da verwundeten Herzen sind und der Heiland in seiner Liebe und Gnade uns gewürdigt hat, solchen Hilfe zu sein. Bist du bereit dazu? Wie Jesus tat. Wie tat Jesus? Wir lesen es in seinem Wort. Lieblich ist sein Tun und sein Handeln. Dieser Petrus im Vorbilde Christi ergreift ihm bei der rechten Hand und richtet ihn auf. Dieses Sammeln ist ein Aufrichten der Gläubigen. Das mag auf der einen Seite evangelistisch sein, dieses Sammeln, das mag auch auf der anderen ein Aufrichten sein, wie wir es hier haben. Wo wir Gläubige durch ermunternde Worte der Heiligen Schrift
aufrichten, dann haben wir das Werk Jesu getan.
Tun wir.
Und nun heißt es, alsbald aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Also waren sie vorher schwach. Ganz klar. Und er springt auf, denken wir hier wieder an das Wort in Jesaja 35, Vers 6. Wie ein Hirsch, sagt Gottes Wort. Er stand auf und wandelte und ging mit ihnen. Aha. Er hat also sofort eine Verbindung zu diesen beiden geschaffen. Dieser Lahme. Wenn wir wissen wollen, wer der Lahme ist, so ist uns in Johannes 5, in den Eingangsversen an dem Teich von Bethesda, da sind fünf Typen genannt. Das ist das Bild unserer heutigen Gläubigen.
Wir wollen es ruhig lesen, damit wir es nicht vergessen.
So laufen heute die Gläubigen durch die Gegend. Sind nur vier, nicht fünf. Vers 3. In diesem, das ist Bethesda, lag eine Menge, hier heißt es, Kranker. Geistlich, heute Kranke. Blinder, geistlich, Blinder. Lahme, hier kommen sie, geistlich Lahme, wie viel sind da? Und dann übersetzt die Elberfelder ein Dürrer. Die sind ausgedörrt. Obgleich sie den Quell des Wassers kennen, Jesus. Sie warteten auf die Bewegung des Wassers. Das ist nicht furchtbar, wer am Quell ist, auf die Bewegung des Wassers zu warten. Jesus hat gesagt, wer da will, der komme und nehme das Wasser. Der braucht nicht zu warten. Oh, wenn wir nur bereit sind zu kommen, dann gibt der Herr freundlich. Nachdem dieses Wunder geschehen war, hier an der Pforte der Schönen, er hat sich ein Almosen erbeten und Gott hat ihm das Millionenfache gegeben. Wahrscheinlich hat er es verdient, oder? Er ging mit ihnen. Er ließ die zwei nicht mehr los. Und wo sie hingingen, nämlich in den Tempel, um zu beten, gingen sie mit. Ging er gleich mit. Er hatte allen Anlass, dankbar zu sein. Wandelnd und springend und Gott lobend. Das muss schon was für ein Lahmen gewesen sein. Der selbst nicht gehen kann all die Jahre. Von Geburt an. Und jetzt springt er wie ein Hirsch. Er gibt aber Gott die Ehre. Wunderbar. Nicht nur wissenschaftlich. Wir haben verschiedene Parallelen. In Apostelgeschichte 14 wird uns zum Beispiel in Vers 8 bis 10 ein ähnlicher Vorgang geschildert. Ein recht treffender Vorgang mit Paulus 14, Vers 8 bis 10. Da heißt, und ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen. Lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals gewandelt hatte. Furchtbar, furchtbar. Dies hörte Paulus reden. Welcher? Als er unverwandt auf ihn hinblickte. Schau mich an, sagt Petrus, nicht? Und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Das muss aber etwas ganz anderes gewesen sein hier. Ich glaube, dass er hier in der Apostelvollmacht solches tut, denn er verbindet mit dem Glauben dieses Betreffen. Mit lauter Stimme sprach, stell dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und wandelte, und so weiter. Wir haben ein ähnliches Wort auch in Apostelgeschichte 9, Vers 34. Nun, da haben wir Parallelen dazu. Das ganze Volk, welches nun dort im und um den Tempel war,
sah ihn. Und zwar, wie er nun wandelte, obgleich er vorher solches nicht konnte, und dieses Volk lobt Gott. Sie erkannten ihn, diesen Einstigen an der Pforte der Schönen, dass er der war, welcher um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie erkannten ihn, wer er war. Darum verwunderten sie sich und erstaunten. Mit Erstaunen waren sie erfüllt, heißt voll, was sich da nun ereignet hatte. Und während er nun aber mit den Petrus und Johannes festhielt, lesen wir, wieso hält er den Petrus und den Johannes fest? Ich glaube, nach dem Vorbilde ihres Meisters, unseres Herrn, sahen sie, dass ein großer Auflauf wurde und sie wollten fort. Denn wenn jemand nicht fort will, brauche ich ihn nicht festzuhalten. Das ist klar. Ich muss jetzt die Bibel nicht festhalten, dass sie nicht runterfällt. Das ist keine Gefahr da. Brauche ich nicht festzuhalten, die bleibt auch so liegen. Also heißt das, dass sie fort wollten, sonst hätte er sie nicht festhalten müssen. Warum wollten sie denn fort? Weil sie wussten, jetzt wird ihnen Ehre zuteil. Da hauten die lieber ab, die zwei. Warum denn? Weil dadurch dem Herrn Jesus die Ehre genommen worden wäre. Wie übergingen sie? Und er hält sie fest. Deshalb lief das ganze Volk zusammen. Es war in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Interessant ist hier wieder die Begebenheit, in dem Johannes 5. Da heißt es, Vers 2, es ist aber in Jerusalem bei dem Schafto ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda zubenannt ist, welcher 5 Säulenhallen hatte. 5 Säulenhallen. Hier finden wir wieder die Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Dort lief das Volk nun zusammen. Und er hielt sie fest, dass sie nicht weg konnten. Und wir werden, so der Herr will, in der nächsten Stunde dann auch sehen, welch eine demütige Haltung sie einnehmen. Dass sie überhaupt keine Ehre annehmen. Sie weigern sich entschieden. Und sie geben dem Gott des Himmels, unserem Herrn, alle Ehre. Auch darin möchten wir doch wirklich lernen, wie die Jünger im Vorbilde Jesu getan und entschieden haben.